Ja, dann ganz herzlich willkommen zu unserer vorletzten Übung in Information Management. Die heute Übung ist ein bisschen was Besonderes. Ihr seht, das sind relativ viele Themen, aber ich sage gleich warum, sieht viel aus. Wir machen jetzt kurz zu Beginn, machen wir so eine kurze klausurähnliche Frage, wie wir das schon das letzte Mal hatten und in der Vorlesung besprochen hatten, zu OLTP-Systemen. Und dann haben wir für euch für heute eine Fallstudie vorbereitet, ja, in der ihr mal so euer bisher erlangtes Wissen so über so einen breiten Fall anwenden könnt und mal schauen könnt, wie gut sich das anwenden lässt. Genau, die Themen seht ihr dann später eh noch bei der Fallstudie. Wir kommen jetzt erstmal zu dieser klausurähnlichen Aufgabe. Da würde ich es so machen, nochmal ganz kurz zurück, da würde ich es so machen, wie das letzte Mal auch, dass ihr euch mal so einen Zettel und einen Stift hernehmt und mal so eure Version einer Antwort formulieren würdet, so wie ihr das dann in der Klausur machen würdet. Wir besprechen danach die Lösung. Und wir sagen auch nochmal, oder ich sage dann auch nochmal, was uns bei der Beantwortung der Frage wichtig ist, worauf es uns auch angekommen hätte, und dann könnt ihr das so ein bisschen abgleichen. Alle bereit? Zettel und Stift. 4 Minuten sehen wir vor für so eine Aufgabe in dem Stil. Und es geht darum, dass ihr zwei Nachteile nennt und erläutert bezüglich OLTP-System. So. Zeit ist um, das war schon sehr realistisch, was die Klausurraumatmosphäre anging. Genau, kommen wir direkt zur Antwort. Nachteile von OLTP liegen insbesondere im Bereich der Entscheidungsunterstützung. Und da haben wir zwei etwas ja, konkretere Probleme in der Vorlesung gehabt und so eine allgemeine Schlussfolgerung. Und für eine Beantwortung in der Klausur wäre für uns egal gewesen, ob das jetzt irgendwie zwei konkrete Antworten sind oder ob es irgendwie einmal so dieses etwas Allgemeinere ist und ein Konkreteres. Ihr hättet zum Beispiel schreiben können als einen Nachteil, ja, dass eben in diesen OLTP-Systemen immer aktuelle Daten sind, ne? Also so ein aktueller Lagerbestand, der jetzt überschrieben wird irgendwie. Und deshalb hat man diese Vergangenheitsdaten nicht, ne? Das muss gar nicht so ausführlich irgendwie sein, sondern es reicht so eine Erläuterung. In diesen OLTP-Systemen befinden sich hauptsächlich aktuelle Daten und Vergangenheitsdaten sind deshalb nicht verfügbar, um zum Beispiel Analysen zur Entscheidungsunterstützung durchzuführen. Und ein anderer Nachteil wäre gewesen, dass ja, Daten in diesen OLTP-Systemen oft aus sehr unterschiedlichen operativen Systemen stammen und die sich vielleicht in den Eigenschaften der Daten unterscheiden, sodass so eine aggregierte Betrachtung und Analyse vielleicht deswegen sehr erschwert ist, ne? Und dieser allgemeine Punkt, das hätten wir auch gelten lassen, das wäre sowas gewesen, ne, dass deshalb oder aus dass OLTP-Systeme allgemein viele Anforderungen an eine schnelle, flexible, multidimensionale Analyse von Daten eben nur schlecht erfüllen können, ne? Das hier unten wäre kein Teil der Frage bzw. der Antwort gewesen. Habt ihr dazu Fragen? Soweit klar, was so die Anforderungen betrifft? Genau. Okay, dann machen wir jetzt nochmal eine kurze Wiederholung so von den Inhalten, die dann in der Fallstudie auch vorkommen werden. Nicht mehr super im Detail, aber nochmal so kurz, dass es euch nochmal in Erinnerung ist. Wir haben in der Vorlesung behandelt, dass es bei ERP-Systemen oder IT-Systemen vielleicht allgemeiner sogenannte Misfits geben kann, die eben ausdrücken, dass das System irgendwie nicht zu meinem Unternehmen, sei es jetzt zu meiner Organisationsstruktur, zu meinen Prozessen, zu meinen Business-Objekten, wie auch immer, passt. Und da können irgendwelche ja, Divergenzen bestehen. Und diese Forscher aus Singapur hier haben drei grobe Kategorien von diesen Misfits gefunden. Einmal Data Misfits, ne, dass irgendwie diese Business-Objekte, mit denen ich hantiere, zum Beispiel ein Kunde, vielleicht irgendwie nicht korrekt oder nicht so, wie ich das benötige, irgendwie in der Datenbank des Systems abgebildet ist. Ne. Hat jetzt der Kunde alle Attribute, die er irgendwie in meinem Geschäft hat, ne, in dem System, kann ich die da alle irgendwie gut eintragen oder gibt es da irgendwelche Misfits, ne, zum Beispiel. Dann gibt es sogenannte Functional Misfits, wo das System einfach irgendwie Prozesse oder Funktionen, die ich im Unternehmen habe, nicht abbilden kann, nicht unterstützen kann. Das kann sich auch irgendwie nochmal in drei Unterdimensionen irgendwie gliedern, irgendwie so, dass ich vielleicht keinen Zugriff habe auf bestimmte Sachen oder dass die falschen Leute Zugriff auf die falschen Sachen haben, dass ich bestimmte Sachen nicht kontrollieren kann oder dass ich vielleicht irgendwelche Sachen einfach nicht durchführen kann mit dem System, nicht abbilden kann. Und dann die dritte große Kategorie sind die sogenannten Output-Misfits, dass irgendwie die Ergebnisse, die ich mit dem System erzielen kann, dass die irgendwie vielleicht in einem falschen Format vorliegen, wie es vielleicht der Nächste, der irgendwie hinter mir in der Wertschöpfungskette kommt, irgendwie nicht weiterverarbeiten kann oder dass irgendwie die Darstellung der Ergebnisse für mich irgendwie keinen Sinn macht oder ich das irgendwie anders gebraucht hätte. Ja, um diese Misfits dann irgendwie zu beheben, haben so et al. Verschiedene Strategien vorgeschlagen, die sich irgendwie alle auf so einem Kontinuum bewegen. Das eine Ende des Kontinuums ist verbunden mit einem relativ ausführlichen organisationalen Wandel. Also ich muss irgendwas an meiner Organisation eben verändern, damit meine Organisation zu dem System passt. Oder ich passe eben dieses System an und lasse meine Organisation so, wie sie ist. Ist beides mit Aufwand verbunden und man muss dann eben im Einzelfall entscheiden, was jetzt die beste Strategie ist. Ne? Und das kann reichen eben von oben, dass man irgendwie sagt, okay, dann stelle ich halt mein Prozess um, dass dieser eine Prozessschritt, der irgendwie in dem System abgebildet ist, dass ich den dann irgendwie auch habe. Zum Beispiel, was weiß ich, das System irgendwie verlangt nochmal irgendein Dokument, dann erstelle ich dieses Dokument halt irgendwie in meinem Prozess, das ich vielleicht vorher nicht hatte. Und unten könnte es sein, ich passe irgendwie mein ERP-System an und schneide irgendwie zum Beispiel diesen einen unnötigen Prozessschritt, den ich bei mir gar nicht habe, schneide den irgendwie raus oder gibt die Möglichkeit, dass man den überspringen kann oder so. Das wäre dann diese Customization des Systems, die dann irgendwie nicht mit einer Veränderung meiner Organisation verbunden ist. In dem Zusammenhang hatten wir auch das Modell von Gattiger und Goodhue, die untersucht haben, wann ERP-Systeme einen möglichst hohen Nutzen haben, wann man die Vorteile möglichst gut realisieren kann und haben da verschiedene Bedingungen untersucht. Und dafür haben sie in einem Unternehmen verschiedene Organisationseinheiten getrennt untersucht und geschaut, wie die sich irgendwie unterscheiden in bestimmten Charakteristika, die eben da abgebildet sind, und geschaut bei Unternehmen, bei Organisationseinheiten, bei denen zum Beispiel irgendwie die Abhängigkeit zu anderen Organisationseinheiten sehr hoch war, diese Interdependence, bei denen konnte man feststellen, dass sich da irgendwie durch dieses ERP-System erhöhte Koordinationsvorteile ergeben haben, was schließlich auch zu einer größeren oder zu einer besseren Realisierung dieser Vorteile geführt hat. Und andersrum gab es jetzt Organisationseinheiten, die sehr differenziert waren von den anderen, die irgendwie so ihre ganz speziellen Eigenschaften hatten. Hat sich das negativ ausgewirkt auf die Overall Benefits. Eben weil die Koordination dann erschwert ist, wenn man so speziell ist. Und weil es irgendwie die Effizienz, mit der die Aufgaben erledigt werden, verringert hat. Die Customization, je größer dieses System angepasst war irgendwie an die entsprechende Organisationseinheit, desto besser war das. Und auch mit fortgeschrittener Zeit, mit der man das System schon implementiert hatte, konnte man auch eine höhere Effizienz erzielen, ist vielleicht logisch. Das haben die Autoren auf jeden Fall auch untersucht. Und dann konnte man noch sehen, dass eben die Datenqualität natürlich auch, je höher die Qualität der Daten, desto besser für die Erzielung der Benefits. Wir hatten außerdem die Theorie zu Netzeffekten und zweiseitigen Märkten. Netzeffekte brauche ich hier wahrscheinlich nicht nochmal wiederholen. Wir haben jetzt allerdings zwischen drei verschiedenen Netzeffekten unterschieden, die auf zweiseitigen Märkten oder rund um so eine Plattform entstehen können. Das sind einmal die Cross-Site-Netzeffekte, also die eine Seite profitiert irgendwie davon, dass es mehr von der anderen gibt, wie irgendwie bei Zeitschriften zum Beispiel. Je mehr Leser es gibt, desto besser ist es für Werbetreibende, weil die da eben mehr erreichen. Andersrum, für Werbetreibende ist es natürlich besser, je mehr Leser die Zeitschrift hat. Das sind sogenannte Cross-Site-Netzeffekte und dann kann es natürlich auch auf den verschiedenen Seiten nochmal individuell Netzeffekte für die jeweilige Seite geben. Und wir haben gesagt, so ein zweiseitiger Markt liegt vor, wenn irgendwie zwei verschiedene Arten von Agents, nennen sie es hier, irgendwie interagieren über so eine Plattform. Zum Beispiel so ein App Store, ne, da sind irgendwie die Nutzer, die sind auf der Suche nach Apps und auf der anderen Seite sind die App-Entwickler und die suchen natürlich oder entsprechende Kunden, ne, und versuchen durch die Plattform ihre Reichweite zu erhöhen. So. Wilder Querschnitt hier aus allen Themen. Data Warehouse, haben wir gesagt, damit wird das Ziel verfolgt, Daten aus verschiedenen OLTP-Systemen irgendwie zu aggregieren, wie in so einer Lagerhalle für Daten, ne, um dann eben entsprechend, wenn der Bedarf da ist, irgendwie Analysen darauf zu fahren. Und diese Data Warehouse-Lösungen können einerseits Werkzeuge bereitstellen, die irgendwie die Daten aus den anderen Systemen extrahieren, irgendwie in ein einheitliches Format bringen und dann auch abspeichern und andererseits auch irgendwie so Werkzeuge zur Analyse der Daten. Und jedes Lager muss irgendwie oder meistens ist es sinnvoll, Lager irgendwie ganz generell zu organisieren nach irgendwelchen Systemen. Und hier dieses OLAP-Konzept sagt eben, dass man die Daten irgendwie nach verschiedenen Merkmalen sortieren soll bzw. kategorisiert und bestimmte Kennzahlen definieren soll, die einen eben interessieren hinsichtlich der Daten. Und hier ist so ein Beispiel dafür, jetzt zum Beispiel mal an so einer Universität, ne, könnte so eine Kennzahl sein, die Anzahl der Studenten und die möchte ich nochmal getrennt betrachten können, irgendwie hinsichtlich der Parameter Zeit, also in welchem Semester befindet sich der oder die, oder in welchem Semester schauen wir uns diese Zahl an, für welches Studienfach und für welche Region. So, und jetzt kommt auch schon das vorletzte Thema in diesem Querschnitt, die Information Processing Theory, die aussagt, dass Informationen so als generell eine der wichtigsten Ressourcen in Organisationen gelten, dass sich deshalb die Organisationen in ihren Strukturen, in ihren Prozessen irgendwie so ausrichten sollte, dass diese Informationsflüsse zwischen den Einheiten möglichst gut erfolgen können, um eben mit dem Ziel, die Unsicherheit durch die Informationsverarbeitung irgendwie zu reduzieren. Und dabei gibt es zwei Arten von Unsicherheit, nämlich einmal die Uncertainty und einmal die Equivocality. Und das eine bedeutet einfach, dass ich unsicher bin, weil ich nicht genug Informationen habe. Ich weiß über irgendeinen bestimmten Sachverhalt einfach nicht, da fehlen mir irgendwelche Fakten, um da irgendwie eine gescheite Entscheidung treffen zu können. Und andererseits kann es aber auch sein, dass ich das Problem noch gar nicht so genau verstehen kann. Welche Faktoren spielen hier überhaupt eine Rolle? Bei welchen Faktoren brauche ich vielleicht Daten? Ne? Ich habe das Problem noch nicht ganz verstanden. Und deshalb gibt es dann eben auch bestimmte Mechanismen, die eben eher für die eine Art von Unsicherheit und eher für die andere Art von Unsicherheit irgendwie Sinn machen. Zum Beispiel kann es am einen Ende des Kontinuums irgendwie Sinn machen, dass man sich mal in der Gruppe zusammensetzt und versucht, das Problem zu strukturieren. Was sind die Parameter des Problems? Was muss ich irgendwie beachten? Was hat einen Einfluss auf diese Entscheidung, auf eine gute oder auf eine schlechte? Welche Größen sind überhaupt hier wichtig zu beobachten? Ne? Und auf der anderen Seite, ich weiß, mein Problem ist schon relativ klar, es hat irgendwas damit zu tun, dass ich irgendwie eine Variable möglichst erhöhen muss, ne, um irgendein Ergebnis zu erzielen und dann brauche ich irgendwie Daten und brauche einfach nur noch zusätzliche Informationen. So, Letztes Thema ist die Heterogenität von IT-Landschaften. Und da hatten wir einmal zur Messung einer solchen Heterogenität den Herfindahl-Hirschmann-Index hatten wir besprochen, der eben den, die Konzentration, das ist ein Konzentrationsmaß, angibt, je größer dieser Wert ist, desto eher ist die Verteilung eines Marktes, einer IT-Landschaft am Monopol dran. Und das ist einfach, dieser Index ist einfach die Summe der quadrierten relativen Marktanteile oder Anteile der verschiedenen Komponenten, die ich in meiner Verteilung habe. Und das andere Maß, umgekehrt, das ist niedrig, wenn die Verteilung möglichst konzentriert ist. Das ist das Entropy Measure. Und das ist dafür da, dass eben auch kleine Veränderungen in der Verteilung, also auch kleine Attributwerte, Berücksichtigung finden. Und das macht es, indem es eben diesen natürlichen Logarithmus von 1 durch den relativen Marktanteil mal den relativen Marktanteil aufsummiert. Und um das interpretierbar zu machen, kann man noch dieses Numbers Equivalent Entropy Measure berechnen, das einfach E hoch das normale Entropy Measure ist. Und je näher dieses Numbers Equivalent Entropy Measure an dem N, das heißt an meiner Anzahl der Attributwerte, desto größer ist meine Heterogenität. Das hatten wir auch schon in der Übung gehabt. So. Und jetzt würde ich euch gerne die Fallstudie austeilen, bei der ich euch bitten würde, die am besten in zwei Gruppen zu machen. Vielleicht machen wir es so, dass ihr drei hier vorne eine Gruppe macht und ihr hinten macht eine Gruppe zusammen. Genau, und dass ihr in der kleinen Gruppe irgendwie mal so den Fall diskutiert und euch entsprechende Lösungsvorschläge überlegt. Es ist nicht zu jeder Aufgabe, gibt es nicht unbedingt eine richtige, absolut richtige Lösung, deshalb macht es Sinn, da irgendwie mal zusammen drüber zu diskutieren. Genau, am Anfang lest ihr euch das erstmal durch und besprecht dann die Aufgaben. Ich könnte das kurz weitergeben. Und wenn ihr zwischendurch irgendwelche Fragen zum Fall habt oder zu den Aufgaben oder irgendwas unklar formuliert ist, sagt wie immer einfach Bescheid. So, also, neues Informationssystem in der Universität. Wie gesagt, alles total fiktiv. Jetzt sind wir bei der Aufgabe 1 und da geht es so um diese Misfits, die Studierenden im Rahmen der Veranstaltung identifiziert haben. Was habt ihr euch denn dazu überlegt? Wollt ihr vielleicht mal so gruppenweise, was habt ihr denn dazu gefunden?
Also wir haben erstmal die Misfits, die da angegeben waren, kategorisiert. Und da das erste Problem ist ja, war für uns ein funktionaler Misfit, dass eben nur diese Blocktermine irgendwie nicht möglich sind. Wir haben uns da überlegt, ob man erstmal kurzfristig zu prüfen, ob man nicht doch irgendwie einen Workaround machen kann, indem man, keine Ahnung, sagt, okay, die Prüfung oder der Termin ist vielleicht, die Übung geht nur eine Woche lang insgesamt in dem Zeitraum oder wiederholt sich nur alle 52 Wochen oder sonst was. Und dann eventuell mittel- bis langfristig das Ganze aber irgendwie mit einem Customizing zu fixen, falls der Workaround nicht möglich ist oder einfach zu umständlich ist. Aber eher mit niedrigerer Priorität wichtiger wäre uns gewesen. Dann noch der dritte Punkt, dass diese disjunkten Teilnehmerlisten bei der Prüfung, das ist für uns ein Output-Misfit beim Presentation-Format. Und da sagen wir gerade sowas, also gerade Prüfungen sind ja für Studierende auch höchst kritisch und das sollte man schnellstmöglich wirklich fixen, dass da einfach eine einheitliche Darstellung ist. Wir denken auch, dass der Aufwand dafür nicht zu groß sein müsste, da die Daten ja alle im System vorhanden sind. Das heißt, man muss dann nur die im Frontend eine andere View bauen, die halt die Datenbank anders abfragt und das komplett integriert anzeigt. Weil alles andere, wenn man dann irgendwie manuell vielleicht da Listen zusammenfügen muss, das ist fehleranfällig und deshalb problematisch.
Okay.
Ja, das zweite Punkt ist auch ein Output-Misfit und der letzte Punkt auch ein Functional-Misfit. Was haben wir da gesagt? Genau, beim zweiten Punkt wollten wir mal gucken. Also das haben wir nicht als ganz so kritisch angesehen, dass da die Teilleistungen jetzt nicht angezeigt werden. Dann wollten wir mal gucken, okay, prüfen, wie aufwendig wäre es, sowas einzubauen. Und wenn es nur wenig Aufwand macht, okay, dann machen wir das halt, wenn wir Zeit dafür haben. Und ansonsten bleibt es halt so. Und beim letzten Punkt wollten wir auch gucken, okay, was für Möglichkeiten wir im Rechtesystem haben, ob wir vielleicht da einfach neue Accounts rausgeben können mit bestimmten Rechten, dass man halt diese Noten setzen kann als Mitarbeiter und eventuell vielleicht der Prof dann noch als Kontrollinstanz das Ganze einen Haken abgeben muss. Weil ansonsten, also wir glauben nicht, dass der Prof, dass wir die Prozesse so ändern können, dass der Prof das tatsächlich macht.
Ja.
Das heißt, wenn wir gar nichts machen, wird am Ende bei rauskommen, dass der Prof seine Account-Daten einfach mal weitergibt und sagt, ja, hier mein Account, gib mal rein. Und das halt, deswegen denken wir, okay, da müssen wir auch was machen, aber dafür müssen wir halt erstmal gucken, was ist überhaupt für den Rechten für Möglichkeiten da.
Ja, sehr gut, vielen Dank. Das war alles richtig. Was ihr hier bei der Aufgabe vor allem auch sehen solltet, war, dass wir haben ja gesehen, dass es hier so ein Kontinuum gibt. Ne? Man kann entweder die Organisation irgendwie die Prozesse anpassen oder man kann irgendwie versuchen, das System irgendwie anzupassen. Ne? Und beides ist irgendwie mit Aufwand verbunden. Das heißt, man muss irgendwie den Aufwand, den Schmerz, den die Mitarbeiter haben, da irgendwie die Listen dann noch zusammenzufügen und vielleicht entsteht dann da Fehler oder sowas, ne? Irgendwie abwägen mit dem Aufwand, den es kosten würde, irgendwie das System anzupassen. Ne? Aber beides setzt voraus, dass man sich erstmal der Probleme überhaupt bewusst ist oder überhaupt auch einschätzen kann, welche Lösungen, welche möglicherweise Anpassungen, Workarounds irgendwie da in der Organisation überhaupt entstanden sind und was das vielleicht überhaupt kostet. Ne? Vielleicht muss man das erstmal irgendwie quantifizieren, wie viel Zeit die Leute damit verbringen, sich da irgendwie mit den Gegebenheiten des Systems rumzuschlagen. Ne? Vielleicht hört sich das erstmal schlimm an, zu sagen, okay, wir brauchen hier einen Tag, um das System anzupassen entsprechend. Ne? Aber wer weiß, wie viel da auf der anderen Seite draufgehen würde. Also es ist so ein Trade-off und dem muss man sich erstmal überhaupt bewusst sein. Das wäre schon mal ein ganz wichtiger erster Schritt. Habt ihr noch irgendwas grob anderes zur Ergänzung? Sonst würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht immer abwechselnd so mit den Aufgaben weitermachen, damit wir mit der Zeit hinkommen. Da ist noch was?
Aufgabe 1, ich denke, das größte Problem ist am ersten Schritt, Data-Ergänzung. Das ist Kernproblem, weil alle anderen Sachen, zum Beispiel Priorität setzen oder Visual Interface machen, das ist höher Niveau. Aber Kernproblem ist immer richtige Struktur von Daten und richtige Zusammenhänge.
Ja. Und wenn das nicht passt, sehen wir natürlich, werden hier diese Anpassungen, die notwendig sind, gehen viel näher an den Kern des Systems, von dem ganz viele andere Sachen abhängen. Ne? Irgendwelche Controller-Funktionen, irgendwie das Interface oder sowas. Ne? Dann wird es wirklich schwierig. Ne? Das heißt, so eine rigorose Anforderungsanalyse wäre schon was Feines. Okay, dann machen wir mal weiter mit Aufgabe 2. Vielleicht sagt ihr da was dazu.
Also zur Aufgabe 2 hat man gesagt, dass bei der Informatik wurde herausgestellt, dass sie sehr viele Abhängigkeiten haben mit anderen Fachbereichen und da gut integriert sind. Das heißt, die Interdependence wäre jetzt sehr hoch. Das heißt, die Koordination wird deutlich verbessert. Somit können sie auch gut diese Vorteile nutzen.
Ja.
Wenn die Kunst nicht nur keine Abhängigkeiten hat zu den anderen Fachbereichen, sondern auch noch anders organisiert ist, also sich differenziert, somit kann sie nicht so gut die Koordination verbessern und hat eben keinen so großen Nutzen davon, kann es nur schwer die Potenziale realisieren.
Ja, kann man sich vorstellen, ne, dass die vielleicht dann irgendwie ihre Kurse so organisieren, dass irgendwie der gleiche Dozent irgendwie so einen 20-Minuten-Kurs oder 30-Minuten-Kurs irgendwie für mehrere Kleingruppen, damit man da irgendwie so gescheit miteinander arbeiten kann, irgendwie mehrmals am Tag hält. Und so ein System, wie das jetzt für die anderen vorgesehen ist, sieht vielleicht da nur vor, dass so eine Lehrveranstaltung zu einer Uhrzeit dann einmal am Tag ist oder sowas, ne? Das würde vielleicht dadurch ja, schwierig werden. Das heißt, die müssten irgendwie sich selbst nochmal was bauen oder selbst irgendwie nochmal so Kurslisten oder Slotlisten machen oder sowas, ne? Um ihre Studenten da irgendwie einzuteilen. Was ist denn mit den anderen Punkten? Habt ihr da noch irgendwie was? Das waren jetzt Interdependence, Differentiation, was so im Text stand. Nicht wirklich, ne? Also wir haben gesagt, das da sind irgendwie so abhängige Variablen, ne, die irgendwie dann erst beeinflusst werden. Das hier, darüber können wir, wissen wir nichts. Wir haben noch gesagt, irgendwie Systemanpassungen sind erstmal nicht vorgesehen, ne? Das heißt, Customization findet nicht statt. Das heißt, es ist gleich für alle beiden Fachbereiche. Das heißt, da gibt es auch nochmal keine Unterschiede und diese Implementierung ist jetzt auch, hat auch parallel stattgefunden, quasi überall, ne? Okay, sehr gut. Wollt ihr vielleicht zur Aufgabe 3 was sagen?
Ja, zur Aufgabe 3 haben wir uns erstmal verschiedene Vorteile überlegt. Mhm. Und ein Vorteil wäre zum Beispiel, dass sich die Studierenden zum Beispiel dann Apps bauen könnten, um ja, ihre Noten einzusehen oder ja, die Endnote zu schätzen oder so.
Ja.
Und vielleicht auch, dass sich Lehrende irgendwie direkt Unterrichtsmaterialien hochladen könnten oder diese Nachrichten da mhm, auch verschicken könnten. Mhm. Aber da kommen wir auch schon zum Nachteil dann, weil mhm, das kann vielleicht auch von Lehrenden, die dann einen größeren Zugriff haben auf mehr Daten, mhm, zu Datenmissbrauch mhm, führen, die sich dann alle möglichen Sachen runterladen. Ja. Und das ist halt wahrscheinlich auch, wenn die Studierenden nur Informationen bekommen und keine eigenen Nachrichten mhm, raussenden können oder so, dann auch nicht wirklich zu Netzeffekten dort kommen, weswegen ja, dann gut, es mhm, Anreiz irgendwie geben würde, bei Studierenden ja, so eine App sich zu installieren.
Wir haben keine Kommunikation irgendwie zwischen den Parteien, ne, ja, die irgendwie zu so einem Netzeffekt nutzen führen ja, könnte.
Mhm. Es gibt dann nur eine einseitige Kommunikation ja, von Lehrkräften zu Studierenden.
Ja.
Mhm. Aber und deshalb würden wir sagen, dass es halt so eine Schnittstelle nicht so viel Sinn mhm, machen würde, mhm, weil halt eben keine oder fast keine Netzeffekte realisiert werden
können. Ja. Und das ist natürlich mit sehr viel Aufwand für mich verbunden, ne, als irgendwie IT dafür zu sorgen, dass die Schnittstellen irgendwie sauber sind, dass da nicht irgendwelche Daten irgendwie in falsche Hände geraten. Ne, das, ja. Mhm. Sehr gut. Habt ihr noch irgendwas? Seid ihr da anderer Ansicht? Habt ihr noch zusätzliche Aspekte?
Also wir hatten als Beispiel zum Beispiel so einen Authentifizierungsservice.
Ja.
Also dann könnten halt verschiedene Fachbereiche, zum Beispiel allgemein, könnte man ein Forum zum Beispiel anbieten. Mhm. Die Studenten könnten dann die Kontaktdaten von Pelikan nutzen, um sich dort anzumelden. Mhm. Und die Profs könnten zum Beispiel direkt Kurse exportieren, sozusagen, also ein Diskussionsforum direkt erstellen lassen. Mhm. Mhm. Und es wäre halt für den Prof auch attraktiver, mhm, wenn Studenten sich einfacher registrieren könnten. Mhm. Also somit wäre es da für die Nutzen. Mhm. Und auch wenn mehr Studenten teilnehmen würden, mhm, wäre es auch für die natürlich ein größerer Nutzen, weil mehr Kommunikation stattfindet.
Ja, genau. Ja, also man könnte sich da viele gute Sachen vorstellen. Euer Fazit, würdet ihr das anbieten als IT-Abteilung? Oder würdet ihr das versuchen mit dieser Plattform?
Also je nach Aufwand würde man so eine Schnittstelle durchaus anbieten.
Mhm, okay. Okay. Also da wissen wir jetzt auch nichts genaueres drüber, ne? Was das für ein Aufwand wäre und wie hoch jetzt der Nutzen wäre, ne? Da müsste man vielleicht mal so eine Bedarfsanalyse machen. Okay, wollt ihr vielleicht gleich mit Aufgabe 4 weitermachen?
Wir denken, dass Landschaft ist sehr heterogen.
Mhm,
das ist zu viel für ja, Plattformen haben.
Ja. Ja.
Und gute Lösung dazu ist eine dieser ERP-System mhm, mit Kerndatenbank mhm, und verschiedene zusätzliche Funktionalitäten als Höheniveau und verschiedene Zusammenhänge, verschiedene Services auf Basis von dieser Plattform.
Das heißt, ihr würdet die Basisplattform irgendwie erweitern, damit mehr Funktionalität von diesen Lernplattformen vorhanden ist für die Studierenden und für die Lehrenden?
Ja, das ist möglich, weil wir haben ein eigenes System, diese ERP-System, anstatt vier verschiedene Plattformen. Und das kann in Zukunft entwickelt werden.
Okay, ja, das macht vielleicht Sinn, ne? Dass man da nicht irgendwie seine zwei Systeme hat, seine zwei verschiedenen Kurse, bei denen jeweils unterschiedliche Teilnehmermengen angemeldet sind. Ne? Man weiß nicht mehr so genau, welche sind jetzt die tatsächlich aktuell in dem Semester an meiner Lehrveranstaltung teilnehmen. Man weiß nicht, welche sind jetzt aktuell meine Mitkommilitonen, Kommilitoninnen. Das macht vielleicht nicht so Sinn. Aber auch hier ist natürlich die Frage, es gibt ja solche vorentwickelten Lernplattformen. Macht vielleicht irgendwie eine Integration von einer Plattform irgendwie mit meinem System Sinn, dann muss ich diese Funktionalität nicht noch zusätzlich entwickeln, die es ja eigentlich schon gibt, ne? Und das, genau, versucht die fiktive Universität ja auch zurzeit. Okay, habt ihr da was anderes? Würdet ihr die Systeme lassen? Auch reduzieren? Auf eins oder zwei oder? Ja. Hängt von der Funktionalität ab und es ist die Frage, ob der allergrößte Großteil der Lehrenden dann nicht eh nur das Skript hochlädt und vielleicht mal eine Nachricht verschickt. Das könnte man natürlich mit dem Pelikan auch. Gut, dann noch die fünfte Aufgabe. Wie weit seid ihr denn da gekommen?
Ja, also wir haben ganz grob drüber gesprochen, so die Theorie, aber ganz tief sind wir nicht eingestiegen. Ja. Also was natürlich wichtig ist bei der Qualität der Lehre, ist zum einen die Zahl, also wie viele Studenten melden sich zu einer Veranstaltung an, treten dann zur Prüfung an und bestehen die auch. Also dass man da eben nicht nur einen einzigen Datensatz verwendet, sondern die kombiniert.
Super.
Man müsste allerdings auch die Evaluation der Professoren mit einbeziehen, weil eine hohe Abbrecherquote bedeutet ja nicht unbedingt, dass die Veranstaltung auf einem so hohen Niveau ist, sondern es kann auch einfach sein, dass der Professor nichts taugt.
Ja, super.
Ja. Genau, dann könnte man auch irgendwie semesterspezifisch was schauen, also zum Beispiel ist jetzt im dritten Semester eine überraschend hohe Abbrecherquote oder Durchfallquote oder sonst was, um das noch ein bisschen eingrenzen zu können. Oder so Daten wie die Kursgröße, weil in der Regel kann man ja sagen, je kleiner die Kurse oder Übungen sind, desto besser kann man auf die Studenten dieses zugehen.
Betreuer-Zuhörer-Verhältnis, ne?
Ja. Genau.
Sehr gut. Habt ihr irgendwie vielleicht noch irgendwelche externen Daten, die jetzt vielleicht nicht so in dem System schon drin sind, die man vielleicht zusätzlich noch verwenden könnte? Irgendwelche Ideen? Habt ihr da irgendwelche Ideen? Bitte? Okay. Ja. Vielleicht hat man irgendwelche Zahlen über die weiteren Karrierewege der Absolventen. Vielleicht macht es auch Sinn, sowas wie die Abi-Zeugnisse kriegt man ja eh bei der Einschreibung. Vielleicht macht es da Sinn, da irgendwie auch nochmal reinzugucken. Ne? Und das ist auch so dieses Thema von dieser Information Processing Theory, die wir da auch noch hatten. Ne? Dass vielleicht auch erstmal das Problem geklärt werden muss, Was beeinflusst überhaupt die Qualität meiner Lehre? Ne? An welchen Schrauben kann ich drehen, damit meine Lehre irgendwie am Ende besser wird? Ne? Und das kann sowas wie das Betreuungsverhältnis sein. Ne? Um mir überhaupt erstmal klar zu werden, wie, wie ist mein Problem strukturiert, ne? Was sind meine Einflussgrößen, ne? Was ist meine Ergebnisvariable, ne? Dafür kann es natürlich auch Sinn machen, erstmal sich hinzusetzen und mal drüber zu reden mit vielen schlauen Köpfen aus verschiedenen Perspektiven, ne? Nicht einfach nur Daten sammeln. Genau. Ja, an Kennzahlen irgendwie, die man da definieren kann für so ein Urlaubkonzept, wäre mir noch eingefallen, ne? Dass man sich vielleicht die Studienzeit, die durchschnittliche bis zum Abschluss anschaut oder vielleicht die Noten in den separaten Fächern, dass man nach Fächern nochmal differenziert oder vielleicht auch die Anzahl der Prüfungswiederholungen. Ne? Man könnte nach Studienfächern, also wenn man jetzt sich diese Dimensionen, nach denen man die einteilen möchte, könnte man vielleicht nach Studienfach differenzieren. Vielleicht schauen, ob Studierende im Masterstudiengang irgendwie vorher an einer anderen Universität waren oder ob es irgendwie interne Studenten waren. Wie ist vielleicht, vielleicht kann man auch mal schauen, sind es eher ausländische oder inländische Studierende, um zu sehen, ob vielleicht ausländische Studierende mit der Lehre, so wie sie ist, schlechter zurechtkommen als mit dem Lehrangebot, ne? Dann könnte man darüber nachdenken, ob man das, die Lehre irgendwie noch stärker internationalisieren kann, sowas. Ja, gut, dann sind wir fertig für heute. Wir sehen uns am Freitag in der Vorlesung und vielen Dank für die spannende Diskussion heute.